Dieser Podcast wird präsentiert von Ochiruse. Live the African Dream. Krieghoff.
Drohnen bei der Jagd. Das stillzuschweigen bringt nichts. Dann wird's missbraucht. Ich habe gesagt, wenn ich nur einen dazu kriege, die Technik sinnvoller anzuwenden, als er bis dato getan hat, durch das Buch, durch meine Worte, dann habe ich doch was Gutes getan. Ich könnte ja auch einfach sagen, weißt du was, ich verkaufe Drohnen für die Kidsrettung, macht damit, was er wollt. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, meiner Meinung nach, sondern ich versuche ja, einen weitgerechten Einsatz zu zeigen.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast, Alexander Mohr von Coptapo. Herzlich willkommen bei uns im Studio in Hannover.
Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ja, für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, Alex Mohr, Firma Coptapo, Drohnenhändler und auch passionierter Jäger.
Ich glaube, wir haben hier ganz viele Punkte, die wir heute mit dir mal richtig brisant diskutieren können. Als erstes würde ich gerne einfach mal fragen, seit wann du einen Jagdschein hast, wie du dazu überhaupt gekommen bist und wie die ganze Geschichte mit den Drohnen angefangen hat, weil das ist ja auch was es nicht so häufig gibt.
Ja, ist tatsächlich auch eine interessante Story. Also grundsätzlich bin ich erstmal mit der Jagd groß geworden. Mein Vater war Jäger. Wir jagen im schönen Hunsrück und mein Vater war Jagdaufseher quasi in einem Revier, wo ich auch wohne in dem Ort. Und die Konstellation erkläre ich gleich mal noch. Aber grundsätzlich habe ich dann 2014 meinen Jagdschein gemacht und bin seitdem natürlich auch passioniert dabei. Und wie kam das mit dem Thema Drohnen? Also im Endeffekt habe ich eine Heli-Ausbildung gemacht. Ich bin Berufspilot für Hubschrauber.
Okay.
Das heißt, ich habe 2017, mit den Jahreszahlen, ich habe mein Abi gemacht, erstmal Jagdschein gemacht, Abi gemacht, dann habe ich die Heli-Ausbildung gemacht und habe mich auch relativ schnell selbstständig gemacht, weil so eine Hubschrauber-Ausbildung kostet eben 100.000 Euro. Und mein Vater hat damals gesagt so, naja gut, wenn du das machen willst, dann verdien Geld. Ne? Und dann bin ich viel arbeiten gegangen und hab dann aber irgendwann gesagt, okay, du musst dich selbstständig machen und hab quasi in dem Bereich der Arbeitsfliegerei Weinberge gesprüht und so weiter. Und bin dann im Endeffekt hingegangen und eine eigene Firma gegründet. Und im Winter war das immer sehr ruhig. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht mal eine Drohne anschaffen? Das wäre doch was. Und wenn du das in Kombination auch mit deiner Passion der Jagd machst, könnte das doch was geben.
Ja, ich glaube, damals gab es ja noch gar nicht so dieses Thema mit Wärmebilddrohnen. Ich glaube, das kam ja wahrscheinlich erst dann später. Ich denke, dass die Anfänge dann wahrscheinlich auch, sagen wir mal, wenn jetzt, ich habe das ganz am Anfang, wo die ersten Leute mir gesagt haben, ja, sie sind mit Drohnen auf Kidsrettung, da habe ich mir dann auch gedacht, ja, okay, aber wie willst du das genau machen? Also es muss ja schon ganz schön schwer sein, wenn du kein Wärmebildgerät an der Drohne dran hast, sondern nur einfach das Video. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, die ersten DJI-Drohnen waren ja jetzt auch, sagen wir mal, von der Kameraleistung war ja jetzt nicht so überragend, also stelle ich mir schon sehr, sehr schwer vor.
Ja, man kann es gar nicht mehr vergleichen. Also meine erste Drohne damals, ganz typisch Amazon-Drohne, ne? 200 Euro, ja. Kann mich noch genau dran erinnern, habe ich noch ein Bild von, in der Garage noch zusammengebaut, Propeller dran und alles fix gemacht, ohne Wärmebild natürlich und bin dann damit geflogen. Es hat 5 Minuten gedauert, dann habe ich sie versenkt und danach quasi hinterm Haus nochmal geflogen, dann ist er mir auf die Wiese abgebrannt. Dann habe ich gemerkt, okay, das bringt nichts mit so billigen Drohnen. Und dann kam, das war meine erste Drohne, Unique-Drohne.
Ja, die Typhoon.
Genau, H520 mit der Sigi OET, mit der ganz schlecht auflösenden Wärmebildkamera. Aber war der erste Start, was bezahlbar war. Damals so 3.000, 3.500, 4.000 Euro sowas. Und damit habe ich dann gestartet.
Okay. Ja. Und wie ging das dann praktisch dahin, dass du dann dich selbstständig gemacht hast, tatsächlich auch mit dem Drohnenverkauf? Wann hat das angefangen?
Also grundsätzlich habe ich ja erstmal die Heli-Dienstleistung gemacht, dann bin ich hingegangen und habe die Drohne gekauft und habe dann mit Drohnendienstleistung angefangen.
Ach so, okay.
Das heißt, ich habe erstmal so im jagdlichen Bereich, Kidsrettungsbereich, Inspektionsbereich mir das ausgebaut und habe quasi Leuten angeboten, dass ich mit einer Drohne fliege, zum Beispiel PV-Anlagen abfliege oder dann halt Kitze suche in den Wiesen. Und dann habe ich aber gemerkt, ganz schnell eigentlich, ein Jahr später, es gibt keinen vernünftigen Händler, der einen gut supporten kann. Weil das Wichtigste ist, du brauchst einen Partner, dass wenn mal was an der Drohne dran ist, die man nicht startet, die man nicht genau das macht, was du möchtest, Reparaturen, dass du jemanden hast, auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst. Gab's nicht. Also habe ich gesagt, wir geben dem Kind jetzt einen Namen, nennen das Ganze Coptapo und fangen selbst an, mit Drohnen zu handeln. Weil man hat ja natürlich die eigene Expertise aufgebaut durch die Dienstleistung. Und so kam dann, dass quasi der Handel aufgebaut wurde.
Okay. Was bietet Copter Pro alles an? Vielleicht kannst du da einmal erzählen, weil das ist natürlich auch, ich sag mal, wie du das gerade sagst, man sucht nach einem starken Partner, beziehungsweise wenn man das Ganze natürlich auch dann professionell machen möchte, möchte man natürlich auch jemanden an der Seite haben, wenn mal was ist, dass man da auch schnell den Support hat. Deswegen erklär mal genau, was ihr macht.
Also grundsätzlich sind wir erstmal Deutschlands größter Drohnenhändler für DJI Enterprise Drohnen. Ja. Früher Unique gemacht, heute DJI gemacht.
Enterprise ist jetzt sowas, was wie genau. Hier vor mir steht.
Ja. Wärmebilddrohnen im Endeffekt. Es gibt zwei Sparten, vielleicht mal zur Erklärung für viele. Es gibt ja die Hobby-Drohnen, die man bei Amazon kriegt, im Mediamarkt, die für die Filmerei gedacht sind. Und dann hat DJI noch eine Untersparte, die Enterprise-Drohnen, halt Drohnen, mit denen gearbeitet wird. Das heißt, Inspektionen gemacht werden, die im jagdlichen Bereich eingesetzt werden, Kids-Rettungsbereich, im Behördenbereich. Und da sind wir der größte Händler. Das heißt, in erster Linie verkaufen wir die Technik. Wir richten den Leuten die Drohnen komplett ein. Wir schulen sie vor Ort und digital. Wir haben die größte Academy in Deutschland, ich würde sogar fast sagen weltweit. Das heißt, wir zeigen den Leuten einmal die Drohne als Produktschulung digital und auch, wie sie in den Einsatzgebieten einsetzen können. Zum Beispiel Wildschadensvermessung, PV-Inspektion, Kidsrettung, Jagd. Das heißt, wir haben ein sehr großes Schulungsportfolio und dann kümmern wir uns halt um den After-Sales. 24/7 Hotline, also wir sind 24/7 erreichbar, WhatsApp Business Support, E-Mail Support, Service Team. Wir machen die Reparaturen, den Austausch der Drohnen, wenn mal was dran sein sollte. Und wir entwickeln halt auch neue Verticals, zum Beispiel das Thema Wildzählung. Wir schauen, dass neue Softwaresysteme entwickelt werden, zum Beispiel werden wir vielleicht später noch drüber reden, über automatisierte Zählungen durch KI zum Beispiel. Das heißt, wir bringen eine Komplettlösung und dann mit einem kleinen Add-on sogar, da ich damals Drohnendienstleister war, haben wir das so weitergeführt, dass wir weiterhin Aufträge machen, fliegen selbst aktuell auch im ASP-Bereich oder im Inspektionsbereich und haben ein riesengroßes Subunternehmernetzwerk von über 150 Piloten aktuell, müssten sogar jetzt 160 sein. Und die Piloten kriegen Aufträge von uns. Das heißt, wenn wir einen Auftrag in Berlin haben, PV-Anlage zu inspizieren, geben wir den Auftrag an einen Kunden von uns, der eine Drohne bei uns gekauft hat, geschult ist, an den Piloten weiter und behalten eine Provision ein. Und haben ein riesengroßes Vertriebspartnernetzwerk. Das heißt, unsere Kunden haben auch die Möglichkeit, wenn sie uns empfehlen, quasi davon zu profitieren. Das heißt, so ein Rundum-Service. Und dann bringen wir natürlich die Drohne immer in neue Einsatzgebiete rein, um natürlich die auch interessant und attraktiv für den Markt zu machen. Das ist so unsere Aufgabe mal zusammengefasst.
Für wen ist so eine Drohne das Richtige? Also wer kauft sich, wer sind die Endkunden, wer kauft sich am Ende des Tages so eine Drohne? Ich glaube, da gibt's ja wahrscheinlich auch Unterschiede. Du hast gerade gesagt, ihr gebt dann auch Aufträge tatsächlich an Leute weiter. Aber das kann ja jetzt nicht, ich sag jetzt mal, Karl Heinzchen, der sich gerade die Drohne gekauft hat für seine Kidsrettung und gerade schon komplett überfordert ist, wie man die Drohne überhaupt startet. So stelle ich mir das tatsächlich auch vor, weil ich sag jetzt mal, wenn ich zum Beispiel mal so ein Revier nehme, jetzt ich komme aus Dortmund, da sind bei mir ist so alles Ü70, die haben jetzt sich gerade auch eine Drohne gekauft. Ich bin auch eigentlich ganz froh, dass ich gerade nicht so da bin. Deswegen kann ich auch nicht so oft kontaktiert werden, bei irgendwelchen Sachen tatsächlich zu helfen. Aber wie siehst du das? Also ist das dann tatsächlich, dass auch immer so die Fragen sind, hier blinkt gerade alles rot und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll? Oder für wen ist die Drohne?
Also im Endeffekt, mal um zu unterteilen, was ist unsere Zielgruppe? Unsere Zielgruppe, wir sind Jäger, deswegen der jagdliche Bereich Jagd, Landwirtschaft, also sprich Kidsrettung. Dann natürlich Behörden, also Feuerwehr, THW, DLRG und so weiter. Und auch Inspektion. Das heißt, DJI teilt das auch in Verticals auf. Also wer betreibt was? Wir sind jetzt nicht so die Profis für Vermessung, führen es aber auch durch, bedingt. Und haben sehr viele Drohnendienstleister, die wir ausbilden, die dann zum Beispiel im PV-Sektor unterwegs sind. Da sind natürlich die Kriterien, wie man die schult, ganz anders. Wir gehen jetzt nochmal auf denjenigen zurück hier, Karl Heinzchen, der die Kidsrettung machen möchte. Wir haben die Schulungen so runtergebrochen, dass das verständlich ist für jede Altersgruppe und für jeden, der vielleicht auch noch nicht so digital ist. Und das Gute ist, diese Academy bleibt immer auf dem neuesten Stand und behandelt ganz viele Fragen, die von allen kommen. Das heißt, sowohl von dem, der nicht so affin mit der Technik ist, als auch von dem, der super affin mit der Technik ist. Und so haben wir eine Academy gebaut, die wirklich Know-how von mehreren tausend Kunden mit beinhaltet. Und dann kriegen wir auch die Leute, die technisch, ja, vielleicht problematischer zu behandeln sind, dazu, die Drohne easy zu steuern. Und das Gute ist, wenn wir es natürlich einrichten und jährlich eine Wartung durchführen, dann haben die auch nicht mehr so viele Probleme und dann kommen diese eben genannte Sache auch nicht mehr, dass alles rot blinkt oder sowas. Meistens ist das, weil die Drohne von Anfang an falsch eingestellt ist oder von Anfang an das Know-how nicht da ist. Und da grätschen wir halt einfach rein mit der Academy.
Wie läuft das dann, wenn ihr die Drohne ausliefert? Ist das dann so, dass ihr die tatsächlich auch vorher überprüft habt und alles eingestellt habt? Oder wird die einfach ausgeliefert, wie, sagen wir mal, wie DJI zum Beispiel sie jetzt verschifft?
Nee, also die Drohnen kommen erstmal bei uns an und so eine Drohne, wir haben einen sogenannten Ready-to-Fly-Service, wird immer überprüft. Okay. Das heißt, erstmal gibt es so Fälle, Dead on Arrival nennt man das. Ein Akku ist kaputt, eine Drohne hat von Grund auf einen Werksfehler. Das können wir ja alles schon mal abwägen, wenn wir die Drohne
überprüfen. Passiert das öfters?
Ja, ich sag mal, verhältnismäßig wenig, aber wenn du natürlich viele Drohnen verkaufst, merkst du das schon ab und zu mal, dass zum Beispiel so eine M30 oder Mavic 3T vielleicht mal ein Wasserzeichen auf der Kamera hat, aber dann geht die gar nicht in den Verkehr, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn jemand eine 6.000 Euro oder 11.000 Euro Drohne kauft und von Anfang an die Drohne nicht benutzen kann. Allein da sichern wir uns schon ab. Und dann wird sie richtig eingestellt. Das dauert auch so 1 bis 2 Stunden, weil wir natürlich alles optimieren. Wird erstmal alles geupdatet, Konto erstellt, Abstandssensoren eingestellt, Kamera optimiert. Also wir können die auch optimieren. Dann im Endeffekt werden die ganzen Voreinstellungen gemacht für das jeweilige Einsatzgebiet. Also was will der, welche Karten will der, welche Karten hat er vielleicht sogar von seinem Revier, die wir importieren können als Datei. Also gibt es viele Sachen, die wir voreinstellen können.
Was mich da tatsächlich auch einmal interessiert, ich sag jetzt mal so, wir hatten im Vorhinein schon mal ein bisschen über die Afrika-Sache gesprochen. Mhm. Ich würde da gerne vielleicht einmal auf dieses Anti-Poaching nochmal drauf eingehen, weil ich das auch einen sehr, sehr interessanten Fall finde, weil das ja jetzt eigentlich auch, das ist praktisch wie Behörde in Afrika, muss man ja auch einfach mal so sehen. Wie sieht denn das aus, wenn du ein Revier hast, was dann auf einmal nicht 200 Hektar groß ist, sondern du hast da mal eine Null dran gehangen oder zwei Nullen dran gehangen und hast dann 20.000 Hektar. Wie funktioniert das dann zum Beispiel mit so einer Enterprise-Drohne? Ich habe auch gesehen, dass man zum Beispiel, also ich war tatsächlich letztes Jahr, hatten die gerade bei einer bekannten Farm von mir, Namen darf man nicht nennen, dass sie da auch noch sicher bleiben, hatten sie sich eine Drohne dazugeholt. Ich glaube, die haben 15 Leute, die dann im Anti-Poaching für die Rhinos unterwegs sind. Wie funktioniert das? Gibt es auch so Automatisierung, dass man tatsächlich gucken kann, wo sind Wärmesignaturen und die dann vielleicht auch anzeigen, okay, da ist jetzt zum Beispiel gerade ein Mensch unterwegs. Ich frage, weil in dem Szenario zum Beispiel, wo die das getestet haben sich zwei Leute im Revier versteckt. Das Revier war 22.000 Hektar groß und die haben die tatsächlich nach 49 Minuten, vielleicht sowas von krank, nach 49 Minuten diese Personen gefunden, die, weiß ich nicht, 11 Kilometer geradeaus irgendwo sich hinter einem Stein versteckt haben. Und da kommst du gar nicht drauf klar. Also ich habe dahinter gedacht, so, wo habt ihr das da gesehen? Und die Drohne hat das gemacht. Also ja.
Also das ist mittlerweile auch ein Einsatzgebiet von uns, eben Afrika, weil ich selbst ein begeisterter Namibia- oder Afrika-Jäger bin, habe da auch schon öfters gejagt und war auch 2021 das erste Mal unten auf der Farm von Blaza, Snay Riviere heißt sie, oder River. Ja. Und auf jeden Fall habe ich da Game-Counting mit der Drohne gemacht. Das heißt, es waren noch die ersten Drohnen, da war es nicht so einfach, aber wir haben quasi Wildzählung durchgeführt. Und wenn man wild zählen kann, kann man natürlich auch Menschen finden. Also es ist mit einer Wärmebilddrohne möglich. Man muss natürlich darauf achten, die meisten Poacher sind nachts unterwegs. Klar, wenn es dunkel ist und nachts haben wir natürlich einen super Temperaturunterschied. Und wir haben jetzt mehrere Farms da unten ausgestattet, die wo die Leute quasi fürs Anti-Poaching das Ganze nutzen, für die Wildzählung, also einfach mal zu gucken, was los ist und auch für die Nachsuche und auch für die generelle Kontrolle der Lodge. Und da muss man halt überlegen, wenn die jetzt zum Beispiel 15 Leute schon da rumfahren haben, dass die Hauptecken, also ich sag mal, die haben ja Patrouillen, ja, dass am besten jeder eine Drohne hat oder von einem zentralen Punkt geflogen wird, wo man das ganze Areal überblicken kann. Und gerade nachts sieht man die Wärmequellen, die Tiere und auch Wilderer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wilderer sehe, kann ich da auch mit einer M30 beispielsweise mit dem Laser-Entfernungsmesser einen Punkt hinschießen und markiere mir diesen Punkt und gebe den an die Partei oder ich sag mal an die Patrouille, die näher dran ist, weiter. Und dann sind so Zeiten, wie du eben genannt hast, mit 49 Minuten, absolut realistisch. Also man findet die und man hat eine Reichweite mit den Drohnen in Afrika noch krasser, muss man sagen. Da ist 10 Kilometer schon drin, weil es ja relativ flach, ja, wenn du da auf einer Erhöhung bist. Und
Ja, ich fand es total interessant, vielleicht auch einmal an unsere Zuschauer, warum man das da überhaupt macht. Vielleicht kann ich das mal einmal kurz erläutern. Die Farm hat zum Beispiel Black Rhinos oder die Spitzmaul-Nashörner, also wie sie auf Deutsch heißen, haben die auf der Farm. Es gibt sehr, sehr viele Leute, also da unten herrscht praktisch Krieg, muss man auch einfach ehrlich sagen, mit Wilderern. Und es werden sehr, sehr viele Tiere dort tatsächlich auch in einem sicheren Land wie Namibia nachts gewildert, wo dann Leute dann dahin fahren und ja, schießen die dann mit irgendwelchen völlig bescheuerten Waffen halb tot und dann alles, was danach kommt, ist auch nicht mehr schön, so dass man es hier tatsächlich benennen kann. Und man will dem natürlich vorbeugen, weil so ein Tier auch einfach einen erheblichen Wert hat. Die Black Rhinos gehören auch nicht den Privatleuten auf dem Land, wo sie stehen, sondern die Spitzmaul-Nashörner gehören tatsächlich dem Staat. Insofern wird das auch so ein ganz kleines bisschen subventioniert. Aber ich kenne tatsächlich keine Farm, die Nashörner drauf hat, die sich nicht darum kümmert, Anti-Poaching zu machen. Und deswegen, wenn man sich mal überlegt, dass man auch bis zu einem Abschuss tatsächlich in Namibia von so einem Nashorn von 250.000 bis 500.000 Euro bezahlt. Und es ist eine Drohne, glaube ich, für 11.000 Euro, die das schützt und auch tatsächlich dann da zum Artenerhalt beiträgt, finde ich auch ein kleines Ding. Also das ist meiner Meinung nach ein Muss, aber natürlich auch ein Problem wieder, weil die Leute darauf geschult werden müssen.
Ja gut, das haben wir tatsächlich relativ gut hingekriegt, weil wir haben die Schulung einfach auf Englisch gemacht,
ja,
und können die dann im Endeffekt auch da unten den Leuten zur Verfügung stellen. Und wenn man nach Afrika liefert beispielsweise oder die Leute da unten ausstattet, muss man eben darauf achten, dass sie auch genügend Ersatzteile haben, dass sie auch mal selber was tauschen können, dass sie nicht erst irgendwo hinfahren. Aber wir haben da auch eine gute Infrastruktur mittlerweile unten aufgebaut mit verschiedenen Farms, die auch Drohnen von uns da haben und auch die Möglichkeit haben, Ersatzteile zu liefern. Und da ist ein regelmäßiger Kontakt nach Deutschland. Selbst den Service regeln wir mittlerweile von Deutschland. Das kriegen wir gut hin. Natürlich größerer Akt als innerhalb der Dachregion, aber es funktioniert. Meiner Meinung nach sollte jede Farm, wenn es natürlich finanziell stemmbar ist, eine Drohne haben. Wenn man natürlich in die Richtung Rhinos geht, sollte eigentlich jede Einheit, die sich darum kümmert, wir nehmen jetzt mal zum Beispiel Blasa, ich meine, die haben 50 Leute, die sich darum kümmern, Security auf der Farm, und natürlich wird das ein bisschen heftig mit den Drohnen, an 50 Drohnen, aber zumindest mal ein paar Drohnenpiloten ausgebildet oder ein paar Drohnen an den Hauptecken.
Ja.
Und dann hat man da auf jeden Fall die Möglichkeit, dagegen zu wirken. Und vor allem, jetzt kommt ja, die können die Drohne runterschießen, ist gar nicht so einfach. Und wir haben ja mit der Drohne nicht nur ein vertikales Blickfeld von, ich sag jetzt mal 120, beziehungsweise in Afrika kannst du ja noch höher fliegen, 150 Meter, sondern wir können ja auch auf 2 bis 3 Kilometer mit der Wärmebildkamera nachts gucken und sehen, ob sich da Menschen bewegen, die vielleicht nicht identifizierbar sind, ne?
Welche Drohne würdest du denn allgemein jetzt mal empfehlen, auch für die Reviere in Deutschland? Also wo sagst du es jetzt zum Beispiel, das ist jetzt eine Mavic, die neben dir steht,
genau,
ne? Wo ist der Einsatz dafür und wo ist dann zum Beispiel der Einsatz für die Matrice, die jetzt vor mir steht? Das wäre mal ganz interessant. Und warum sollte man den Mehrpreis bezahlen?
Also grundsätzlich mal, um den Unterschied zu nennen, die Matrice ist erstmal eine komplett wasserdichte Drohne. Das ist die bei dir steht. Und die Mavic 3 ist eine Drohne, die nicht wasserdicht ist. Unterscheiden tun sie sich noch, dass die eine 200-fache Zoomkamera hat und die eine 56-fache Zoomkamera. Wenn ich jemandem das empfehlen würde, der wirklich das Ganze als Dienstleistung noch anbieten möchte, zum Beispiel im PV-Sektor für die Firma, immer zu jedem Wetter fliegen möchte, ist die M30 die bessere Wahl. Auch für zum Beispiel so Farmen in Afrika. Die vergibt dir wirklich alles. Ja, du kannst regnen, und kennen ja Afrika-Wetter, dann ist auf einmal Sturz, also wirklich Regen, also Sturzflut gefühlt. Und da ist so eine M30 schon sinnvoll. Und für so Reviere in Deutschland kommt natürlich auch sehr auf die Revierstruktur an. Wie groß ist das Revier? Und was möchte man noch parallel mit der Drohne machen? Empfehle ich dann einfach eine Mavic zu holen, weil da ist man schnell flexibel. Geht's dann aber in mehrere Bereiche, möchte man, wie gesagt, noch die Firma damit ausstatten, möchte man die noch für andere Dienstleistungen nutze, oder sagt man einfach, ich will zu jedem Wettereinsatz bereit sein. Wir haben zum Beispiel sehr viele Forstbetriebe, die sagen, wir müssen bei jedem Wetter fliegen, Baumkontrollen machen und so weiter. Wir können nicht sagen, schön Wetter, dann die M30.
Schon krass, was es da alles für Einsatzbereiche gibt. Ja. Ich glaube, das bringt mich auch um unseren nächsten Punkt. Du hast ein Buch auf dem kleinen Tischchen vor dir stehen, da steht Drohnenjagd drauf. Ich glaube, jetzt werden natürlich manche Leute schmunzeln und sich denken, okay, was bedeutet Drohnenjagd? Kann man mit den Drohnen kann man natürlich auch, ich sag mal jetzt so, nicht nur Kidsrettung machen, sondern man kann natürlich auch gucken, dass man dadurch an den jagdlichen Erfolg kommt. Ich muss dazu sagen, oder das einfach als Frage, Jagd ist ja meiner Meinung nach auch ein Handwerk. Mhm. Und ist es dann da nicht sinnvoller, zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, wenn man das für eine Drückjagd oder für eine Maisjagd so ein bisschen benutzen würde, das vielleicht am Tag vorher mal abzufährten, anstatt sich auf die Technik zu verlassen. Ich bin jetzt ehrlich, ich bin absoluter Technik-Fanatiker. Also für mich ist das, ich finde sowas auch total spannend. Aber es gibt natürlich auch Leute, die das Ganze absolut verpönen. Und ich denke, da wirst du ja auch öfters mit zu tun haben. Aber deswegen denke ich auch, dass der Titel von deinem Buch Drohnenjagdfluch oder Segen, ich glaube, das ist eine ganz gute Ansprache, um hier mal weiter zu diskutieren.
Ja, definitiv. Also ich habe ja hier das Buch.